Ich hatte diese Woche zwei ernüchternde Erlebnisse. Und zwar bin ich hier so im Gemeindezentrum, ja zu Hause, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man hier so durchläuft, dann begegnet man so unter der Woche allerhand von Personen und kommt hier und da ins Gespräch. Und so war das diese Woche zweimal und dann, also unter anderem, und dann ging es um den Gottesdienst heute und dann, was ist nochmal das Thema, wurde dann gefragt. Ich so, ja, es geht ums Gebet. Was, schon wieder? Und dann beim zweiten Mal wieder, was, schon wieder Gebet? Und dann dachte ich so, ups, okay, wahrscheinlich ist die Predigtreihe doch ein bisschen lang. Aber ich bin davon überzeugt, dass in diesem Thema so viel drinsteckt, dass man das mit 8 Sonntagen niemals ausschöpfen kann. Wie geht's dir denn bei dieser Predigtserie Gebet? Wie nimmst du das auf? Ist es bei dir mittlerweile angekommen, dass es ums Gebet geht? Oder denkst du auch jedes Mal, oha, nicht schon wieder Gebet? Immer derselbe Predigtflyer, immer dasselbe Gesicht lächelt einem entgegen. Wobei es ein sehr sympathisches Gesicht ist, finde ich. Hast du für dich mittlerweile Fragen klären können rund um das Thema Gebet? Oder bist du jetzt bei der 6. Predigt total verwirrt? Um was geht es überhaupt? Für mich bewirkt diese Predigtserie etwas ganz Entscheidendes, weil Gebet etwas ganz Entscheidendes ist. Ich spüre, Gebet ist etwas so Persönliches, ist etwas so Intimes. Gebet ist nicht einfach nur ein Anerkennen von bestimmten Lehren, von bestimmten theologischen Überzeugungen oder so, sondern ich spüre Gebet, da geht es direkt um die Verbindung zwischen mir und Gott. Das ist etwas total Übernatürliches und gleichzeitig was total Natürliches ist. Ich merke, hier kommen Himmel und Erde ganz nah zusammen. Hier findet ein Gespräch statt, ein Geheimnis zwischen Gott und Mensch. Ich lebe nun schon seit 23 Jahren mit Jesus. Und in 23 Jahren, da sammelt sich so einiges an Informationen an. Und wenn du lange mit Jesus unterwegs bist, dann wird das bei dir nicht anders sein. Durch all die Predigten und Vorträge und Freizeiten und da noch ein Buch und da noch eine MP3 und ach hier, guck mal, das musst du unbedingt noch lesen. Und so sammelt sich, hat sich bei mir beim Thema Gebet eine ganze Menge von Ansichten und Meinungen, von Überzeugungen und doch wieder Widersprüchen angesammelt. Und ich habe das Gefühl, bei dieser Predigtserie, da wird so eine Schicht nach der anderen mal wieder abgetragen vom Thema Gebet. Ich habe das Gefühl, manchmal ist Gebet so überlagert mit zig Schichten. Das ist wie so eine Zwiebel, hätte ich fast gesagt, mit 7 Häuten und irgendwie dringt man doch nicht zum Kern vor. Um was geht es beim Thema Gebet? Und ich habe das Gefühl, diese Predigtserie, bei mir zumindest, bewirkt das, dass man so Hindernisse und Blockaden mal abträgt und vordringt zu dem Kern, was Gebet eigentlich bedeutet. Eben keine übernatürliche Transaktion mit dem allmächtigen Gott, sondern im Grunde ist es einfach ein Gestalten von Freundschaft. Das ist Gebet. Wir gestalten unsere Beziehung. Das ist für mich so erleichternd. Ich gestalte meine Beziehung zu Gott. Und da kann ich auf die Knie gehen, da kann ich mich freuen, da kann ich weinen vor dem Herrn, da kann ich mit ihm sprechen, ich kann ihm alles hinwerfen und sagen, mir ist es ganz egal, was die ganzen theologischen Überzeugungen sind, so und so geht's mir, hier hast du das, so bin ich, schau in mein Herz. Ich glaube, dann bist du beim Kern von Gebet angekommen. Das ist Gebet. Und doch gibt die Bibel uns eine ganze Menge an die Hand, um Gebet besser zu verstehen, um zu diesem Kern besser vorzudringen. Und ich möchte eigentlich heute dort weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir haben uns letzte Woche angefangen, Gründe anzuschauen, warum Gott nicht erhört oder anders erhört. Und wir haben uns angesehen, dass ein Grund die Freiheit des Menschen ist. Die Freiheit des Menschen, sich gegen Gottes Willen zu stellen und sich ihm zu entziehen oder sogar zu widersetzen. Wir haben uns Mose angesehen, der am Ringen war vor diesem Dornbusch und gesagt hat, schick doch jemand anderes, ich kann nicht gut reden und so weiter. Wir haben uns den Pharao angesehen, den Gott überzeugen wollte und der sich trotzdem vehement gegen Gottes Willen gestellt hat. Wir haben uns einen zweiten Grund angesehen, und zwar, dass Gott andere und manchmal bessere Ziele hat als wir Menschen. Wir haben uns dabei Paulus angesehen, wie er Gott darum bittet, dass er ihm die Schwachheit genommen wird. Und Gott sagt, nein, Paulus, ich möchte, dass du schwach bist. Warum? Damit meine Stärke in dir besser zu sehen ist. Wir haben gesehen, das ist wie so bei einem Gefäß oder wie bei so einem Krug. Je mehr Risse er hat, und wenn du dort eine Kerze hereinstellst, desto besser leuchtet das nach außen. So ist diese Schwäche von Paulus. Gott hat da etwas Größeres im Sinn. Bei Jesus selber im Garten. Er ging auf die Knie und betet. Er fiel auf sein Angesicht, steht da sogar. Und wenn es möglich ist, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber Gott hat ein größeres Ziel. Gesagt, nein, es geht nicht anders. Du musst da durch. Und heute wollen wir uns zwei weitere Gründe anschauen, warum Gott manchmal Gebet nicht erhört oder anders erhört. Und den dritten Grund dafür, das ist Sünde zwischen Mensch und Gott. Wer mit mir einen Text aufschlagen möchte im Jesaja, im Propheten Jesaja, Kapitel 59, zum schnelleren Finden, 537. Jesaja 59, die ersten beiden Verse. Jesaja 59, die ersten beiden Verse. Dort heißt es, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das sind starke Worte. Soll ich es nochmal lesen? Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Dieser Text ist stark. Dieser Text drückt aus, hier ist ein Gott, er möchte, der kann, der will, aber er tut es nicht. Er hört nicht zu. Warum? Hier heißt es, weil die Missetaten oder die Schuld des Volkes eine Trennung verursacht hat zwischen Gott und Mensch. Und die Formulierung, die hier im Grundtext verwendet wird, ist genau die gleiche wie bei der Schöpfung, als Gott gesagt hat, es soll eine Scheidung sein oder es soll eine Trennung sein zwischen dem Himmel und der Erde. Das ist die gleiche Formulierung. Eure Sünden trennen euch von Gott. Da ist ein großer Unterschied, eine Grenze gezogen. Sie trennen euch von Gott. Und hier heißt es, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Angesicht, immer wenn im Alten Testament das Angesicht Gottes oder das Angesicht des Herrn, diese Formulierung verwendet wird, dann geht es nicht in erster Linie um das Gesicht, sondern es geht um den Teil in Gottes Wesen, der auf Beziehung und auf Freundschaft ausgerichtet ist. Es geht um den Teil in Gottes Wesen, der sagt, ich möchte mit dir eine Beziehung haben, eine Freundschaft, der uns zugewandte Teil seines Wesens. So müsste man es eigentlich wortwörtlich übersetzen. Das Angesicht des Herrn. Und hier in Jesaja 59 klagt der Prophet und klagt das Volk an und sagt, eure Sünden, die machen diese Trennung. Und eure Sünden, die sorgen dafür, dass Gottes Wesen sich von uns abwendet, dass man es nicht mehr sieht. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Verbergen, damit ist gemeint, dass er sich verschleiert, zurückzieht, verbirgt, verhüllt. Also die Sünden des Volkes verursachen also, dass man Gott nicht mehr richtig erkennt. Dass man getrennt ist von Gott. Sünde hat diese Eigenschaft. Sünde hat diese Eigenschaft und wir sehen in diesem Text, da geht nichts von Gott aus. Gott ist immer noch derselbe, er ist dem Volk zugewandt, er will mit dem Volk Gemeinschaft haben, aber der Einzige, der hier Verantwortung trägt, dafür ist das Volk selber, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Eure eigene Schuld. Sünde hat diese Eigenschaft, dass sie das Wesen Gottes verzerrt, verdunkelt, verhüllt. Das lässt sich ganz einfach an einem ganz einfachen Beispiel mal zeigen. Wenn ich Habsucht in meinem Leben zulasse, immer mehr bekommen, immer mehr haben wollen, eben Dinge anhäufen, dann ist das im Grunde ein Ausdruck von Misstrauen. Dass ich sage, ich traue Gott nicht zu, dass er für mich sorgen kann. Ich muss selber dafür sorgen, dass ich über die Runden komme. Und man investiert sein ganzes Leben in die Karriere hinein und das Fundament, man kann trotzdem Christ sein und regelmäßig zum Gottesdienst gehen, aber das Fundament dieser Beziehung ist eigentlich Misstrauen. Das ist die Basis. Und das ist ein Misstrauen an Gottes Wesen. Seine Liebe reicht nicht, um dafür zu sorgen, dass ich in Erfüllung leben kann. Das drückt sich manchmal, wie soll ich sagen, gar nicht so offensichtlich aus. Das ist interessant. John Ortberg, der beschreibt in einem seiner Bücher Glauben und Zweifel drei Arten von Überzeugungen. Und die möchte ich mal ganz kurz mit uns anschauen. Drei Arten von Überzeugungen, die wir haben können. Das erste sind die Image-Überzeugungen. Also ich formuliere eine Überzeugung, weil ich möchte, dass andere glauben sollen, dass ich sie habe. Ein ganz einfaches Beispiel, liebe Männer unter uns, wenn deine Frau dich fragt, Schatz, macht dieses Kleid mich dick? Dann lautet wie die richtige Antwort, also völlig unerfahrene Leute hier, wie lautet die richtige Antwort in so einer Situation? Nein, natürlich nicht. Nur aufgepasst, man muss erst hinsehen, bevor man diese Antwort gibt. Sonst wird es unglaubwürdig. Das sind Image-Überzeugungen. Egal wie die Realität ist, wir wollen, dass jemand anders glaubt, das ist meine Überzeugung. Ich spreche nicht aus Erfahrung, das habe ich nur alles gelesen. Also die zweite Art von Überzeugungen, die wir haben können, das sind Kopfüberzeugungen. Das sind Dinge, Überzeugungen, von denen wir glauben, dass wir wirklich davon überzeugt sind, aber wenn es zu einem Test kommt, handeln wir nicht danach. Ganz häufig sieht man das in der Politik. Nein, ich möchte nicht einfach über die Politik schimpfen, aber da gibt es immer wieder das Phänomen, dass Leute ganz laut Überzeugungen vehement vertreten vor der Wahl. Und wenn es dann darauf ankommt zu handeln und das dann umzusetzen, handelt man aber nicht danach. War das nichts als leere Luft. Kopfüberzeugungen. Man war vielleicht sogar selber davon überzeugt, dass das gut und richtig ist. Aber plötzlich gelten diese Überzeugungen nicht mehr. Und die dritte Art, um die es geht, das sind die Herzensüberzeugungen. Herzensüberzeugungen werden wir gar nicht immer so direkt formulieren, aber Herzensüberzeugungen funktionieren wie eine innere Landkarte. Ich richte mich danach. Ich werde immer so handeln, wie meine Herzensüberzeugungen sind. Wie ich im tiefsten Inneren davon überzeugt bin, so und so ist das. Und John Ortberg beschreibt und formuliert einmal ein Glaubensbekenntnis, das jemand spricht, wie soll ich es ausdrücken, mit Kopfüberzeugung und was tatsächlich aber seine Herzensüberzeugungen sind. Ich glaube, dass eine Lüge zwar prinzipiell etwas Schlechtes ist, aber manchmal muss ich eben darauf zurückgreifen. Ich glaube, dass es sich auszahlt, nett zu Menschen zu sein, die reich, attraktiv, klug, sportlich, erfolgreich oder wichtig sind. Ich glaube, dass ich das Recht habe, andere zu verurteilen. Ich glaube, dass ich das Recht habe, schlecht über andere zu reden. Ich glaube, dass ich um den Einsatz von Ellenbogen nicht herumkomme, wenn ich weiterkommen will. Ich glaube, dass ich gerade etwas Pech gehabt habe, also darf ich mir ruhig noch etwas gönnen. Noch ein Stück Schokolade, noch ein Drink, noch eine Tablette, noch eine Tagträumerei. Ich glaube, dass die 30.000 Kinder, die jeden Tag auf dieser Welt an behandelbaren Krankheiten sterben, es nicht wert sind, dass ich dafür meinen Wohlstand gefährde. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da hat es mich gepackt und getroffen, weil ich an mehreren Stellen gemerkt habe, ich muss aufpassen, dass nicht meine ach so christlichen Überzeugungen nur hier oben drin bleiben. Was von dem, was wir kopfmäßig für richtig halten, fällt wirklich ins Herz? Wir brauchen Herzüberzeugungen. Und Sünde ist also viel tiefer zu verstehen als einfach nur eine offensichtliche Tat, die ich tue, sondern da ist in meinem Herzen, in diesen Herzüberzeugungen, ein Fundament des Misstrauens da, Gott gegenüber. Und wenn das so ist, dann sagt uns hier der Jesaja-Text, dann ist Gottes Angesicht verhüllt. Das ist nicht sein Wesen. Dann hört er nicht zu. Dann könnte es passieren, dass meine Gebete nicht erhört werden. Aber auch Sünde bei aufrichtigen Christen, die ganz aufrichtig mit Gott unterwegs sind, können dazu führen, dass Gebete nicht erhört werden. Und hier muss man aber ganz stark aufpassen. Wie oft wird das als eine verurteilende Ansicht verwendet? Das ist so diese große Keule. Jemand wird krank, du hast Sünde. Jemand erleidet einen Schicksalsschlag, wahrscheinlich ist Sünde in deinem Leben. Und diese Art der Theologie ist sehr gefährlich. Genau das war ja das Problem bei Hiob und seinen Freunden, oder? Genau das war das Problem. Hiob sagt, nein, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und die Freunde sagen, Hiob, einfach so kommt das nicht, dass du deine Kinder verloren hast, dein Hab und Gut. Da muss Sünde in deinem Leben sein. Und über 30 Kapitel lang wird darum gekämpft, Hiob, du hast Sünde. Und er sagt, nein, ich habe keine Schuld. Da ist nicht Sünde in meinem Leben. Was möchte ich damit sagen? Trotzdem kann es sein, dass Krankheit, zum Beispiel Krankheit, ein nicht erhörtes Gebet, die Folge von Sünde ist. Es kann sein. Sünde muss nicht zwingend der Grund dafür sein, aber es kann ein Grund dafür sein. Geht mit mir zum Jakobusbrief. Jakobusbrief, Kapitel 5. Wir haben vor kurzem im Ältestenrat diese Verse gelesen und miteinander angeschaut. Jakobusbrief, Kapitel 5, Seite 937, die Verse 14 bis 16. 937. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird den Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Interessant ist, dass hier an dieser Stelle gesagt wird, ist jemand krank unter euch, der rufe die Ältesten. Und wir haben uns im Ältestenrat die Frage gestellt, warum steht hier der rufe die Ältesten? Warum steht hier nicht, wenn jemand krank ist, dann sollen die Ältesten laufen und rennen und sofort die Kranken aufsuchen und für sie beten und sie mit Öl salben? Hier steht, der rufe die Ältesten. Der Grund dafür ist Sünde. Der Grund dafür ist Sünde. Warum? Weil Gott eine tiefere und umfassende Heilung geben möchte als nur die körperliche. Wenn jemand aufgrund dieses Textes sagt, jawohl, ich möchte, dass die Ältesten für mich beten und mich mit Öl salben, übrigens, einige Ausleger sagen hier, ja, Öl, das bedeutet einfach nur medizinische Hilfe. Und teilweise ist das richtig, Öl und bestimmte Salben wurden wirklich dafür verwendet, um medizinische Heilung zu erwirken. Aber in dieser Stelle ist das, die Salbung mit Öl eine symbolische Kraft. Denn es heißt in Vers 15 ganz klar, was der Grund der Heilung ist. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Das Gebet ist also die Ursache für die Heilung. Gemeint ist hier eben, dass Gott diese umfassende Heilung geben möchte. Und wenn jemand sagt, ich rufe die Ältesten, dann drückt er damit automatisch eine Bereitschaft aus, auch über seine Sünden nachzudenken. Auch darüber nachzudenken, was in seinem Leben schiefläuft. Als ich mich so vorbereitet habe, gerade bei diesem Gedanken, da musste ich zugeben, was ist das Erste, wenn Krankheit in unserem Leben so hineinkommt? Das Erste, was man macht, ist, oh Herr, erlöse mich von dieser Krankheit. Rette mich von dieser Krankheit. Ich glaube, der erste Schritt sollte aufgrund von diesem Text sein, Jesus, was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Gibt es irgendetwas in meinem Leben, das nicht in Ordnung ist? Wir wollen so schnell Heilung, wir wollen so schnell raus unter diesem Druck, wir wollen einfach den Weg des geringsten Widerstandes. Und dabei möchte Jesus uns auf etwas aufmerksam machen. Vielleicht möchte er seinen Finger genau auf diese wunde Stelle legen und sagen, du schau, da ist Schuld in deinem Leben, bekenne das. Ich habe dein Leben jetzt verlangsamt, ich habe auf die Bremse getreten, damit du Zeit hast zu reflektieren. Sünde kann ein Grund sein, warum Gott Gebete nicht erhört. Ist das bei dir heute dran? Tritt Gott bei dir gerade auf die Bremse in deinem Leben und sagt, hey, halt mal inne. Denk nach. Geh nicht so schnell darüber hinweg, du verdrängst vielleicht schon über Jahre eine bestimmte Sache, die du nicht anpacken möchtest, weil es vielleicht wehtun wird. Dann geh heute in dich. Lass diesen Gottesdienst nicht einfach so verpuffen, sondern sag, okay, dann möchte ich mich dem aussetzen. Und du darfst ins Gebet gehen und du darfst dich selber prüfen. Und Selbstprüfung hat manchmal diese Auswirkung, dass man sich selber zermartert und man kann sich kaputt machen. Man kann über sich nachdenken, sagen, ja, und hatte ich wirklich saubere Motive und wie ist das tatsächlich? Und man versucht immer tiefer und immer tiefer zu graben. Das ist damit nicht gemeint. Grab nicht tiefer, als Gott das tut in deinem Leben. Wenn wir über über diese Selbstprüfung nachdenken, dann gehe ich aufrichtig vor Gott ins Gebet und sage, Herr, zeige mir, was nicht gut läuft in meinem Leben. Und dann vertraue ich darauf, dass Gott das tut. Der Heilige Geist hat diese wunderbare Fähigkeit, dass er dir genau zeigt, was los ist. Und wenn er das nicht tut, dann steh wieder auf und sag, Herr, danke, ich habe mich geprüft, dann ist diese Krankheit und diese Not einfach etwas, was ich aushalten darf. Und wenn du willst, dann kannst du mich auch heilen. Ich möchte einen vierten Grund nennen, warum Gott manche Gebete nicht erhört oder anders erhört. Und im Flyer steht es ja schon, der vierte Grund, warum Gott Gebete nicht erhört oder anders erhört, das sind die Grenzen der Jetztzeit. Und jetzt bitte nicht wegdösen, jetzt nicht sagen, oh, jetzt kommt irgendeine theologische Spitzfindigkeit vom Konzil 500 irgendwann. Nein, das ist eine ganz elementare Sache, um das ganze Thema zu begreifen. Die Grenzen der Jetztzeit. Wir brauchen, und ich möchte diesen Begriff einfach mal verwenden, ein heilsgeschichtliches Verständnis, in welcher Zeit wir heute leben. Das ist für das Gebet ungeheuer wichtig und auch entspannend. Das werden wir gleich anschauen. Diese Grenzen der Jetztzeit, ich möchte das mal mit zwei Beispielen versuchen deutlich zu machen. Also, du kannst natürlich beten am 24. Dezember, am Heiligabend, Herr, ich möchte 30 Grad im Schatten. Das ist für Gott kein Problem. Er muss ja nur den Planeten, so diese Erdachse, ein kleines bisschen verdrehen und schon wäre 30 Grad im Schatten. Gut, der Nächste betet vielleicht für 25, dann wieder ein bisschen Korrektur. Der Nächste vielleicht für 28, wieder ein bisschen Korrektur. Das gibt ein ganz schönes Gerüttel und Geschüttel. Also wir merken, da ist eine gewisse Grenze des Gebets. Dann gibt es aber auch Gebete, wo man am Krankenbett einer 95-Jährigen steht und betet, Herr, wir bitten dich, dass die Arthrose im linken Knie doch wirklich jetzt weggehen kann und dass das Leben noch laufen kann und dass da wieder jemand jung wird und springt wie ein junges Reh. Wir dürfen um Heilung beten, definitiv, aber wir spüren instinktiv, also da ist eine gewisse Grenze. Und das ist auch so gewollt von Gott und so eingerichtet von Gott. Schauen wir uns das an. Dieser Begriff Jetztzeit, der geht auf einen Text zurück im Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 17 bis 25. Seite 846. Römerbrief, Kapitel 8, von Vers 17, die zweite Hälfte, bis Vers 25 lese ich. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit, Jetztzeit, nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Und damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das schon was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Das ist ein gedrängter und heftiger Text. Und hier wird gezeigt, dass wir eben in der Jetztzeit leben. Was ist damit gemeint? Es gibt eine gewisse Klammer, nennen wir das mal Paradies 1, die Schöpfung. Dann ist aber in 1. Mose 3 beschrieben, was wir unter dem Sündenfall kennen, wie diese Zeit wie abgebrochen ist. Und auch hier beschreibt die Bibel, der Einfachheit halber, sagen wir mal Paradies 2, dass es hier auch einen gewissen Zeitabschnitt gibt. Und dann, das würde ich mal Paradies 3 nennen, beschreibt die Bibel unter einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Diese zwei Ereignisse hier sind massive Einschnitte in die Zeitgeschichte. Das ist der Sündenfall und das hier ist Jesu zweites Kommen, wenn er sichtbar wieder erscheint. Und die Bibel lehrt, dass diese Zeit dazwischen, da sprechen wir von der Jetztzeit. In dieser Zeit, in dieser Jetztzeit, in diesem Unterbruch, setzt Gott der Welt, dem Menschen, der Schöpfung Grenzen. Und er setzt auch sich selbst Grenzen. In dieser Zeit leben wir jetzt. Und ich möchte anhand von einigen Stichworten einfach deutlich machen, wie diese Grenzen zu verstehen sind. Übrigens, in dieser Zeit ist es ungeheuer wichtig, zwei Dinge zu verstehen. Nämlich die Unterscheidung zwischen Gottes universellem Willen und Gottes individuellem Willen. Gottes universeller Wille umfasst diese Zeit, diese große Grafik. Er sieht das Ganze. Er weiß, wo das endet. Er weiß, was das große Ziel ist, einen neuen Himmel und eine neue Erde. In einer wunderbaren Harmonie Mensch und Gott miteinander vereint. Und er wird zu diesem Ziel kommen. Das ist sein universeller, erklärter, klarer Wille. Diesem Ziel, diesem Willen kann man sich nicht widersetzen. Gott kommt zu seinem Ziel. Aber es gibt auch den individuellen Willen Gottes und dem kann man sich sehr wohl widersetzen. Christen werden verfolgt. Ist das der Wille Gottes? Nein. Und doch geschieht es. Zu dieser Jetztzeit gehört, dass Menschen sich noch gegen Jesus entscheiden können, trotz Gebet. Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, können in starke Glaubenskrisen geraten und sich sogar ganz von Jesus abwenden, trotz Gebet. Wir sehen in Johannes 17 und Lukas 22, wie Jesus für seine eigenen Jünger betet. Er betet auch für Judas und er betet auch für Petrus. Und dann sehen wir in Lukas 22, wie beide, sowohl Petrus als auch Judas, in eine massive Glaubenskrise geraten, obwohl Jesus selbst für sie gebetet hat. Das sind die Grenzen der Jetztzeit. Petrus weint bitterlich und muss von Jesus wieder aufgerichtet werden. Judas zieht die letzte Konsequenz aus seiner Krise und bringt sich selber um. Menschen werden und bleiben schwach oder krank, trotz Gebet. In 2. Timotheus 4, Vers 20 heißt es, da schreibt Paulus dem Timotheus und sagt, Erastus blieb in Korinth, Trophimus musste ich in Milet zurücklassen, weil er krank war. Und ich meine, hey komm, Paulus hat das gesagt. Paulus ist derjenige, der inspiriert vom Heiligen Geist, große Teile der Bibel geschrieben hat. Von ihm wollen wir ja lernen, wie man betet, oder? Er wusste alles übers Gebet. Das war ein Gebetsprofi. Und auch er konnte seinen guten Freund nicht einfach gesund beten. Grenzen der Jetztzeit. Schwere Lebensumstände und Schicksalsschläge können uns das Wasser bis zum Hals stehen lassen. Da heißt es in Jesaja 43, die ersten beiden Verse: Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist ein schöner Vers für eine Karte, oder? Toll. Ich glaube, ich habe auch so eine Karte bei mir im Büro. Aber nehmen wir Vers 2 dazu. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Hallo? Das klingt auf den ersten Blick ja ganz toll, aber hier steht nicht, du wirst niemals in das Wasser geraten. Du wirst niemals in das Feuer geraten. Hier steht, du gehst da durch. Da steht dir das Wasser bis zum Hals. Oberkante, Unterlippe. Du bist mitten im Feuer. Jetztzeit. Wir stecken da drin. Krisen, Anfechtung. Da sind Nöte und wir können das nicht einfach durch Gebet auflösen. Aber was sagt dieser Vers noch? Er sagt nicht, dass Gott dich da drüber schweben lässt über all diese Nöte. Wir leben mitten in dieser Jetztzeit. Aber er sagt, ich gehe mit dir durch das Wasser, durch das Feuer, durch diese Ströme hindurch. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir durch diese Jetztzeit hindurch. Du lebst da drin. Ja, ich habe das so bestimmt. So wollte Gott das machen. Aber ich gehe mit dir dadurch. Und jetzt erleben wir ganz wunderbare Gebetserhörungen immer wieder. Und wir erleben aber auch, dass Gebet offensichtlich nicht erhört wird. Menschen sterben. Gerade gestern habe ich noch mit einer guten Bekannten gesprochen. Sie erzählt mir von ihrer Krebsdiagnose. 42. Die Kinder sind so aus dem Gröbsten raus. Jüngste ist 11. Bösartiger Krebs. In einer Woche beginnt die Chemo. Ja, das ist heftig. Das sind Menschen, die kenne ich schon sehr, sehr lange und die gehen regelmäßig zum Gottesdienst, die lieben den Herrn Jesus auch und die lesen auch regelmäßig die Bibel. Und sie müssen feststellen, Jetztzeit. Sie wird nicht einfach geheilt. Ich weiß nicht, was Gott dann noch vorhat, ob er sie heilen will. Ich hoffe es für die ganze Familie. Ich hoffe, dass die Chemo anschlägt. Vielleicht heilt er auch durch ein Wunder, aber vielleicht stirbt sie auch. Ich möchte uns einen Text vorlesen, der aber in dieser Jetztzeit Hoffnung geben kann. Es ist wichtig, dass wir das begreifen. Warum erzähle ich das? Weil wir allzu oft in diesen Jetztzeitsituationen stecken und fragen, Herr Gott, wo bist du? Was ist hier los? Wieso hörst du mich scheinbar nicht? Und das Gebet wird irgendwie nicht erhört. Wir kommen nicht weiter und wir stecken in dieser Jetztzeit fest und wir ringen mit Gott und das soll es auch so sein, das ist auch richtig so. Aber wir dürfen, obwohl wir hier drin stecken, das große Bild im Auge behalten. Als 1912 die Titanic im Begriff war zu sinken, und es gibt ja diesen ganz wunderbaren, kannst gerne das Bild nach vorne schmeißen, es gibt ja diesen wunderbaren Film Titanic, den fast jeder schon gesehen hat. Und in dieser Situation wird in diesem Film etwas deutlich. Genau in dieser Situation, als so das Schiff schon enorm schief da in dem Wasser hängt, da versammeln sich viele Menschen natürlich oben am Heck. Alle klettern nach oben, alles stürmt nach oben und versucht, sich irgendwie am Geländer festzuhalten. Zwischendurch verlieren Menschen den Halt und stürzen herunter. Aber in dieser Situation sieht man in dem Film eine Szene, wo ein Priester an Bord sich auch an irgendetwas auf dem Schiff festhält und an seiner Hand hängen eine ganze Menschenmenge. Also eine Person, an dieser Person hängt wieder jemand und alle halten sich aneinander fest und er versucht, diese Menschen so zu halten. Und man hört, wie er einen Bibeltext zitiert. In dieser Krise, wo das Leben am seidenen Faden hängt und der Tod zum Greifen nah ist, in dieser Situation, wo die Jetztzeit brutal zuschlägt, wo die Menschen eigentlich anfangen, mit ihrem Leben abzuschließen, zitiert er einen Bibeltext, der Hoffnung gibt. Und diesen Bibeltext möchte ich uns einmal vorlesen. Das ist Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 8. Du darfst gerne auch die Augen schließen bei diesem Bibeltext. Und bei aller Not, in der du vielleicht auch selber steckst aufgrund der Jetztzeit, möchte dieser Text versuchen, dir ein großes Bild zu vermitteln. Offenbarung, Kapitel 21, die ersten 8 Verse. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf der Jetztzeit hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod, die Trennung von Gott. Das war ein Ausblick hierhin, auf dieses große Bild. Gott erhört manche Gebete nicht und manche anders. Das ist so. Und damit werden wir leben müssen. Und dann wird es Situationen geben, wo Gott auf wunderbare Art und Weise Gebet erhört. Im ganz kleinen Rahmen ist mir das mit meinem Fahrrad passiert. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ich weiß es nicht. Uns ging es finanziell total schlecht und irgendwie konnte ich das nicht mehr aushalten und habe gesagt, Herr, das kann doch nicht sein, ich bin für dich unterwegs und ich bin aktiv für dich, ich bin dein Kind, ich liebe dich, du liebst mich, wo ist das Problem? Ich kann nicht mal mit meinen Kindern eine Fahrradtour machen. Ein paar Tage später begegne ich meinem Cousin und der fragt, du Boris, ich habe so einen Kinderfahrradanhänger. Ich würde ihn auf den Müll schmeißen. Der ist noch gut, aber der braucht einfach Platz. Brauchst du nicht einen? okay. Und dann habe ich ihn aufgebaut und hatte den dann vor der Garage stehen. Habe ich gesagt, ja Herr, aber ohne Fahrrad bringt mir dieser Wagen nichts. Und eine Woche später fragt mich ein Arbeitskollege, du Boris, ich habe ein Fahrrad geschenkt bekommen, das ist noch gut. Du, ich brauch's einfach nicht. Brauchst du nicht ein Fahrrad? Und dann habe ich das Fahrrad abgeholt, habe es nach Hause gebracht und jetzt stand jetzt dieser Kinderanhänger da und das Fahrrad. Und ich habe gesagt, Herr, es tut mir leid. Ich danke dir sehr, dass du mir diesen Wunsch erfüllt hast, aber es tut mir leid, dass ich so voller Misstrauen dir gegenüber war. Du willst mich beschenken und du zeigst mir das in Form von Fahrrad und Anhänger und sagst, Boris, vertrau mir doch. Und ich vertraue dir nicht in diesen kleinen Dingen. Ich möchte uns ermutigen, uns nicht kleinkriegen zu lassen von dieser Jetztzeit. Lies in, als Hausaufgabe Hebräer 11. Hebräer 11. Wenn du das machst, dann wirst du feststellen, Leute haben in dieser Jetztzeit massiv gelitten. Aber sie hatten das große Bild im Kopf. Und das dürfen wir auch. Und weil wir es mit so einem wunderbaren Gott zu tun haben, lade ich uns ein, dass wir gemeinsam jetzt das nächste Lied singen. Du bist zu uns wie ein Vater. Und weil jeder unterschiedliche Vatererfahrungen hat, wird in diesem Lied auch beschrieben, wie dieser Vater ist. Lass uns darauf mal Acht geben. Diese Eigenschaften kommen da richtig groß raus.